SRF 3.
Die Themen heute Mittag. Was bringt der Inländervorrang Leid? Wir schauen uns die Zahlen dazu genau an. Dann das neue russische Separé. Kann man sich einfach so vom weltweiten Internet abkoppeln, im technischen und auch im moralischen Sinn? Und die neue Umweltscham. Wie grün denken die Besucherinnen und Besucher an der größten Deutschschweizer Automesse? Info 3, am Mikrofon ist Isabel Meissen. Servicepersonal betrifft es, Schauspieler, Magazinerinnen. Diese und andere Berufe fallen seit Juli 18 unter die Stellenmeldepflicht, politisch auch Inländervorrang Leid genannt. Dieser wurde als Folge der Zuwanderungsinitiative beschlossen. Unternehmen, die Stellen in bestimmten Branchen neu besetzen wollen, müssen diese vor dem Ausschreiben beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAF melden. Heute zieht der Bund Bilanz. Was also bringt die ganze Übung? Gaudenz Wacker.
Insgesamt 200'000 Stellen meldeten Arbeitgeber den RAFs im ersten Jahr, seit die Stellenmeldepflicht gilt. Fast dreimal so viel, wie die Behörden erwartet hatten. Entsprechend zufrieden zeigt sich heute beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Boris Zürcher.
Das zeigt für uns, dass diese Meldepflicht offenbar bei den Arbeitgebenden, bei den privaten Arbeitsvermittlern, aber auch bei den Stellensuchenden auf eine recht hohe Akzeptanz stößt.
Effektiv vermittelt haben die Beraterinnen und Berater auf den RAFs dabei 4'800 Personen. Das erscheint als nicht besonders berauschendes Resultat. Doch das SECO relativiert. Zum einen kümmerten sich die RAFs im Unterschied zu privaten Arbeitsvermittlern oft um ohnehin schon schwieriger vermittelbare Klientel. Zum anderen sei auch davon auszugehen, dass Stellensuchende selber fündig wurden, also ohne Hilfe des RAF. Sie tauchen in dieser Statistik nicht auf. Sodass Boris Zürcher die Zahl der 4'800 vermittelten Personen so kommentiert.
Diese Zahl erscheint uns korrekt und gut, aber sicher ist das weiterhin ein Ziel der öffentlichen Arbeitsvermittlung, natürlich Stellensuchende in diesen Berufen, die der Meldepflicht unterstehen, weiter zu vermitteln.
Weniger zufrieden ist man bei jener Branche, die im letzten Jahr mit Abstand am meisten Stellen melden musste, bei der Gastronomie. Der Präsident von GastroSuisse, Casimir Platzer, sagt, wenn er sich das vor Augen führe, 200'000 gemeldete Stellen und 4'800 Anstellungen,
dann zeigt das auf, was das für einen administrativen Leerlauf ist und was für ein Bürokratiemonster diese Stellenmeldepflicht ist. Also ich bin nicht entzückt von diesen Meldungen.
Auf die Gretchenfrage übrigens gibt der SECO-Bericht keine Antwort, nämlich um wie viel wurde nun die Zuwanderung reduziert mit dem neuen Regime. Eine Antwort interessiert deshalb, weil das Parlament das ganze System aufgezogen hat, um damit die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen. Boris Zürcher vom SECO sagt, er verstehe durchaus,
dass die Politik gerne eine Antwort darauf haben möchte. Aber ich sage, von der korrekten Umsetzung einer Stellenmeldepflicht hin zur Reduktion der Zuwanderung, da sind noch ein paar Etappen dazwischen.
Solche Kausalitäten herauszufinden sei kompliziert. Das SECO packt das jetzt an mit einer zweiten Studie. Resultate sollen in etwa einem Jahr vorliegen.
Jetzt ist Nachrichtenredaktorin Yvonne Lambreger bei mir im Studio. Yvonne, es ist ein Novum in der Schweiz. Der Kanton Genf verbietet den Taxidienst Uber.
Ja, Genf verlangt, dass Uber seine Fahrerinnen und Fahrer anstellt und die üblichen Sozialleistungen bezahlt, wie der Genfer Staatsrat Mauro Boccia gegenüber der SRF-Sendung 10 vor 10 sagte. Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber stellte sich bisher auf den Standpunkt, dass seine Fahrer selbstständige Unternehmer seien. Das Genfer Arbeitsamt sagt aber, Uber sei Arbeitgeber und falle deshalb unter das Taxi- und Transportgesetz. Uber hat nun 30 Tage Zeit, um gegen den Entscheid Rekurs einzulegen. Am Flughafen Bern will man künftig neue Wege beschreiten. Für seine Fluggesellschaft will der Flughafen Bern keine Maschinen kaufen, sondern nach Bedarf mieten. Geplant sei eine sogenannte virtuelle Fluggesellschaft namens Flybear. Das sagte der Verwaltungsratspräsident der Flughafen Bern AG vor den Medien. Das nötige Geld solle ein Crowdfunding liefern. Im August 2018 hatte der Flughafen Bern seinen Hauptkunden verloren. Damals ging die Fluggesellschaft Skywork Konkurs.
Info 3 Mittag.
Das Internet ist fast überall, in Russland aber womöglich bald nicht mehr. Heute ist ein Gesetz in Kraft getreten, das ein eigenes, abgekoppeltes russisches Internet zum Ziel hat. Ich habe David Nauer in Moskau gefragt, wie will man das anstellen, so ein eigenes russisches Internet?
Es sind ganz verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Einerseits soll eine Infrastruktur aufgebaut werden, damit das russische Internet auch ohne das Ausland funktioniert. Also quasi ein total autonomes Runet soll es geben. Andererseits will der Staat bei allen Internetbetreibern im Land spezielle Geräte installieren, die den gesamten Datenverkehr quasi filtern. Konkret heißt das, dass der Staat dann alles weiß, was seine Bürger digital so treiben, und er kann auch Informationen nach Belieben unterdrücken oder herausfiltern. Vereinfacht gesagt, Bürger X verschickt dann ein E-Mail an Bürger Y, aber es kommt eben nie an, weil es unterwegs vom Staat abgefangen wurde.
Über die Bedenken sprechen wir gleich, aber zuerst vom Technischen her. Da klingt das eigentlich recht einfach, man installiert Kästchen. Ist es das auch?
Nein, ist es nicht. Experten sagen, es bestehe die Gefahr, dass das Internet dann nicht mehr richtig funktioniert und vor allem sehr, sehr langsam wird. Diese Gefahr besteht, und derzeit testen die Behörden ein solches System in einer einzelnen Region. Und ob das, wie gesagt, funktioniert, das weiß man noch nicht. Diese Tests sollen das erst zeigen.
Jetzt gibt es sehr viel Kritik an diesem Gesetz, an diesem RUNET. Die offizielle Begründung dafür ist ja, Russland müsse sich als Atom- und Rohstoffmacht schützen können vor Cyberangriffen. Das klingt ja einigermaßen nachvollziehbar, oder?
Aus Sicht des Staatsapparates und des Sicherheitsapparates ist das schon nachvollziehbar, dass man sagt, wir wollen die digitale Abhängigkeit Russlands vom Ausland minimieren. Andererseits gibt es schon auch Probleme mit dieser Argumentation, denn es ist also schwer nachvollziehbar, warum der Staat seine eigenen Bürger bespitzeln muss, um die Sicherheit gegen äußere Feinde zu garantieren. Also mir scheint schon auch, dass die Argumente des Staates mindestens zum Teil in dieser Sache vorgeschoben sind.
Und dann gibt es eben die großen Ängste, dass der Staat das Internet und den ganzen Datenverkehr ja neu vollends kontrollieren würde können und das vielleicht auch wollen würde. Und Sie sagen, diese Ängste sind durchaus berechtigt.
Ja, das sind sie. Denn wenn das alles so umgesetzt wird, dann sitzt der Staat quasi an den Schalthebeln des Internets. Er kann nach Belieben Seiten sperren, Inhalte löschen, E-Mails verschwinden lassen, Nachrichten kontrollieren und so weiter, ohne dass irgendjemand davon erfährt. Und das heißt, der Staat weiß dann wirklich alles, was seine Bürger im Internet so treiben.
David Nauer ist unser Korrespondent in Moskau. Jetzt weitere Meldungen. Das Bundesgericht hat einen Entscheid zum früheren Innenminister von Gambia gefällt, Yvonne Lambricker.
Usman Sonko bleibt weiterhin in Schweizer Untersuchungshaft, hat das Bundesgericht entschieden. Dem Mann, der als Asylbewerber im bernischen Lies gelebt hatte, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Er soll für Folterungen und andere Misshandlungen verantwortlich gewesen sein. Er befindet sich ohne Prozess seit fast 3 Jahren in Untersuchungshaft, wogegen er mehrmals juristisch vorgegangen ist. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass sich der Tatverdacht durch Zeugen, Aussagen und Dokumente erhärtet habe. Sonko drohe somit eine Strafe, die länger dauere als die Untersuchungshaft. Deshalb dürfe er nicht freigelassen werden. Im Nordosten Syriens sind am Morgen erstmals türkische und russische Soldaten gemeinsam auf Patrouille gegangen, wie Nachrichtenagenturen melden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin hatten eine solche Patrouille vergangene Woche bei einem Treffen in Sotschi vereinbart. Ziel ist es, die türkische Grenze gegen die Kurdenmiliz YPG abzusichern. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation.
Info 3 Mittag.
Fliegst du noch oder schämst du dich schon? Mit dieser Frage sind wir in Zeiten des Klimawandels alle konfrontiert, wenn wir Ferien buchen zum Beispiel. Und gemessen an den Wahlresultaten tickt die Schweiz ja grüner als auch schon. Das Stichwort Flugscham kennen wir deshalb. Gibt es eigentlich auch so etwas wie eine Autofahrscham? Dieser Frage ist unser Reporter Christoph Brunner an der größten Deutschschweizer Automesse in Zürich nachgegangen.
Es haben überraschend viele Leute Zeit, an diesem Vormittag durch die Reihen von blitzblank polierten Neuwagen und Oldtimer-Autos zu schlendern. Der Männeranteil ist hoch. Es gibt aber auch immer wieder Pärchen, die gezielt Ausschau halten nach einem neuen Familienauto. Und deren Blick wandert bei jedem Wagen auf das Schild, das wie bei den Waschmaschinen oder Fernsehgeräten die Energieeffizienz der Autos zeigt. Ein Auto müsse heute so umweltschonend wie möglich sein, so der Tenor.
Es soll nicht voll Elektro sein, aber teils.
Ja, das ist jedem seine Privatsache, was er braucht. Aber ich persönlich bin eher dafür, dass man energiesparende Autos fährt heute.
Ich denke, wir müssen die Energiewende schaffen. Wenn man sie will schaffen, dann muss man umstellen.
Von Autoscham will zwar niemand sprechen, aber dieser ältere Messebesucher räumt ein, er könne nicht mehr mit gutem Gewissen ein reines Benzinauto kaufen.
Also für mich kommt nur noch elektrische Frage. Ich habe das Gefühl, bis in 5 oder 10 Jahren darf man nicht mehr mit den alten Benzinschleudern darf man nicht mehr fahren.
Die neuen Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoffmodelle sind an den Ständen der Auto Zürich immer prominent ausgestellt. Jeder Hersteller hat mindestens ein Auto, das sich als besonders umweltfreundlich anpreisen lässt. Es sei ein klares Kundenbedürfnis, sagt zum Beispiel André Berger, der beim Autohändler Emil Frey für Toyota und Lexus zuständig ist.
Die letzten vielleicht 24, 18 Monate, wo wir da wirklich gespürt haben, der Großteil unserer Kunden, die wollen ein Kombi mit einer gescheiten Energieeffizienz. Die wollen heute nachhaltiger unterwegs sein.
Auch Marc Brunner von Honda spürt die Nachfrage nach mehr Klimaschutz beim Autokauf. Er sagt aber auch, viele Kundinnen und Kunden seien verunsichert, weil es so viele neue Technologien bei den Autos gebe.
Wir wissen nicht genau, wo es hergeht. Es gibt Plug-in-Hybride, es gibt Hybride, es gibt Elektroautos, es gibt immer noch Dieselautos. Was soll er kaufen? Und das führt dazu, dass Kunden lieber gar nicht kaufen.
Es ist tatsächlich fast erschlagend, wie viele Alternativen zu den klassischen Benzin- und Dieselautos momentan angeboten werden. Die meisten befragten Besucherinnen und Besucher zeigten sich aber nicht verunsichert. Sie wollen vor allem eines, beim Autokauf ein gutes Gewissen haben.
Zum Schluss noch etwas Farbenkunde. Die Börse liegt im hellgrünen Bereich und das Wetter im grauen.
Die Daten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.242 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.10.01 gehandelt und der Dollar zu 98,69 Rappen. Das Wetter am Nachmittag zieht aus Westen Regen auf. Morgen wird es im Norden wechselhaft und windig bei 15 bis 20 Grad. Im Süden ist es regnerisch.
Info 3 hat Analyse kompakt. Das Trio heute Yvonne Lambricker, Corinna Heinzmann und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.